Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten, heute mit Professor Michael Schratz. Mein Name ist Kathi Aal und wir starten direkt los. Lieber Professor Michael Schratz, wie schön, dass Sie da sind.
Ja, danke, freue mich auch dabei zu sein. Das mit einfach unterrichten ist natürlich nicht so einfach. Andererseits finde ich, ist es eine unglaublich faszinierende Aufgabe, denn es gibt kein vorgegebenes Modell dafür. Und das ist ja das Besondere an unserem Beruf, dass wir uns mit jedem Menschen, mit denen wir zu tun haben, persönlich auseinandersetzen müssen. Und die große Herausforderung ist, wie gelingt das überhaupt in einem Klassenverband?
Ja, und das wissen Sie deswegen so genau, weil Sie Professor an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck sind, Erziehungswissenschaftler mit einem Doktorat in Psychologie. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher Sie veröffentlicht haben. Und Sie beschäftigen sich auch mit dieser Wippe, Lernseits, Lehrseits. Bitte zeichnen Sie doch mal für uns das Bild dieser Wippe.
Ja, ich habe immer mehr gemerkt, sowohl in meinem eigenen Unterricht als auch als Lehrbuchautor und auch in der Forschung, dass Lehren und Lernen getrennt gesehen werden. Ja, also ich als Lehrperson versuche das Lernen zu beeinflussen und habe gemerkt in meinen Studien, dass Lehren und Lernen eigentlich viel stärker zusammenhängen. Das eine bedingt das andere. Im Fachlichen sagen wir, das ist ein responsiver Prozess. Ja. Das heißt, das Schülerverhalten löst bei mir auch was aus, sei das ein Trigger, dass ich dem Schüler sage, warum machst du das nicht so und nicht anders? Oder wenn ich von der positiven Psychologie ausgehe, dass ich versuche, möglichst den Potenzialblick aufzustellen. Ja, und das hat immer einen Einfluss. Und deswegen habe ich überlegt, wie kann ich das zusammenbringen? Und habe einen Fluss als Metapher hergenommen, da gibt's immer ein Diesseits und ein Jenseits, sonst ist kein Fluss. Ja. Und in jedem Unterricht gibt's eine lehrseitige und eine lernseitige Situation. Und die habe ich dann zusammengebracht auf einer Wippe. Und wenn ich auf der Wippe mit meinem ganzen Wissen, mit meinem pädagogischen Wissen, mit meiner Erfahrung versuche, da kann ich noch so gut sein, das ganze Gewicht liegt unten, wie wenn man ein Kind oben hat im Spielpark. Wie kriege ich jetzt die Wippe hoch, dass sie beim Schüler, bei der Schülerin nach unten geht? Ja? Und das finde ich die Herausforderung und nenne ich eben, dazu brauche ich eine lernseitige Haltung. Und die Frage ist, wie komme ich aus der lehrseitigen in die lernseitige Haltung? Und das hat für mich den Vorteil, dass ich nicht, wie man oft in der Didaktik hört, ich muss den Schüler in den Mittelpunkt stellen. Das wäre eine lehrseitige Intervention, denn wer ist der Schüler oder die Schülerin, die ich in den Mittelpunkt setze, die ich da habe? Ja? Oder wie will ich einen Schüler, Schülerin abholen, die geflohen aus der Ukraine jetzt da sitzt? Das kann ich ja gar nicht jemanden abholen, den ich mir gar nicht vorstelle. Deswegen muss ich Wege finden, wie kann ich jetzt herausfinden, wie geht es einem Menschen gegenüber, der ganz andere Erfahrungen hat als ich. Ja. Und vor allem bei Schülerinnen und Schülern, die sich schwer tun, wo liegen deren Potenziale? Und um deren Potenziale zu finden, muss die Wippe sich nach Lernseits biegen.
Und interessant finde ich, dass Sie die Wippe gewählt haben und nicht die Brücke. Die Wippe hat ja eine gewisse Dynamik. Jetzt erlebe ich Lehrkräfte in meiner Arbeit häufig so, dass sie sich den Lehrplänen und den Abschlüssen verpflichtet fühlen. Ich will das gar nicht negativ konnotieren. Ich höre da auch eine hohe Verantwortlichkeit. Ich muss Kinder und Jugendliche gut vorbereiten, damit sie diesen wichtigen Schulabschluss auch schaffen. Das wäre aber ja dann ein sehr lehrseitiger Gedanke. Wie komme ich denn dann in diese Dynamik der Wippe?
Naja, ich habe immer zwei Ziele. Ich habe einerseits das Effizienzziel und ich habe das Humanziel. Das zeigt sich als in den Lehrplänen, dass ich einerseits hier im Humanziel künftige Gesellschaftsmitglieder als mündige Staatsbürger, demokratische Menschen herausbilden soll. Andererseits, dass ich bei den Bildungsstandards versuchen muss, bestimmte fachliche Inhalte zu vermitteln. Ja. Englisch war einfach. Da geht es ja mehr darum, nicht denen zu sagen, was die Grammatik alles an Wissen notwendig ist. Denn es gibt zum Beispiel im englischen Unterricht keinen Zeitpunkt, wo ich weiß, dass ein Schüler, eine Schülerin in dritte Person S, die es im Englischen gibt, vermitteln. Ja. Und jetzt immer nur an dritte Person S herumzureiten, wäre sehr lehrseitig, kannst du das immer noch nicht, ja. Sondern zu schauen, dass ich möglichst viele Dialoge mit den Schülern, in denen das dritte Person S vorkommt, um sozusagen Lernseits anzusetzen. Und dann ist das auch gar kein Problem mehr.
Das heißt, ich muss auch das Handwerk des Lehrens gut beherrschen und eigentlich auch meine Fachdidaktik.
Unbedingt, unbedingt. Darum nehme ich ja die Wippe. Das Lehrseits ist genauso wichtig wie das Lernseits. Aber ich muss das Lehren, die Didaktik in den Dienst des Lernens stellen. Ja? Ansonsten bleibt die Wippe immer Lehrseits unten. Ja? Und ich habe als Sprecher der Jury des Deutschen Schulpreises gemerkt, dass an den Schulen, die erfolgreich waren, bei den Lehrpersonen eine Schulkultur da war, die lernseitsorientiert war, ja, die nicht defizitorientiert war, sondern potenzialorientiert war, ja, weil die Defizitorientierung immer nur zu kritisieren, was die Schülerinnen und Schüler nicht können, dazu führt, dass die Selbstwirksamkeit verloren geht. Das heißt, die Schüler dann gar nicht mehr sich zutrauen, etwas zu können, ja. Und das ist ein großes Problem bei uns im deutschsprachigen Raum, dass wir noch eine sehr defizitorientierte Orientierung haben und erst in den letzten Jahren diese positive Psychologie stärker gegriffen hat, die einfach auch forschungsmäßig nachweist, dass hier die Ergebnisse besser werden. Und das wäre die lernseitige Orientierung.
Ich will gerne nochmal bei dem Bild der Wippe nachfragen. Wann ist denn der richtige Kippmoment? Wann ist der Moment im Unterricht? Ich stelle mir jetzt den Englischunterricht vor, he, she, it, das, es muss mit. An welcher Stelle merke ich, jetzt habe ich gelehrt, jetzt müsste ich eigentlich nach dem Schüler, nach der Schülerin schauen, in Kontakt gehen?
Ja, das ist eine sehr zentrale oder wichtige Frage. Denn wie passiert es, dass ich plötzlich in eine lernseitige Haltung komme? Meistens ist es so, dass mir etwas widerfährt. Das heißt, ich erlebe etwas, was ich sonst nie bis jetzt erlebt habe. Das heißt, ich werde aus meiner Routine herausgenommen. Ja? Ich sage meinen Studierenden immer, der Unterricht läuft ja üblicherweise so ab, Lehrperson stellt eine Frage oder initiiert etwas, Schülerinnen und Schüler reagieren, antworten und Lehrperson evaluiert, sagt richtig oder falsch oder du bekommst eine bestimmte Note, je nach Qualität der Antwort. Ja. So hat die Forschung ergeben, läuft Unterricht ab, damit sozusagen die Kompetenzen, die vorgeschrieben sind, erworben werden. Das heißt, der Lehrer weiß immer schon die Antwort. Und ein Abiturient hat einmal gesagt, ich bin 12 Jahre habe ich Fragen beantworten müssen, die ich selber nie gestellt habe. Ja? Was heißt das für einen Schüler? Ich kann gar keine Frage stellen, sondern muss immer mich sozusagen fremdbestimmt dem unterwerfen, was andere fragen, sei es der Lehrplan oder die Lehrperson. Und ich sage den Studierenden, stellt einmal im Unterricht eine Frage, wo ihr selbst die Antwort nicht wisst. Und dann kommt der Kipppunkt. Die Schüler fragen plötzlich etwas, was die Lehrperson vorher gar nicht wusste. Das ist ein Widerfahrnis. Ja. Und dann plötzlich zu sehen, Menschenskind, das hätte ich dem Schüler ja gar nicht zugetraut, dass sie oder er diese Frage stellt. Ja. Und das ist mir oft so gegangen, auch als Universitätslehrender, dass ich den Studierenden viel zu wenig zugetraut und zugemutet habe, weil ich immer von meiner Didaktik ausgegangen bin und ich habe gelernt dort sehr viel von meinen Studierenden und Lehren heißt immer auch selbst lernen. Das heißt, wenn ich auf der Kippe nach Lernseits komme, dann bin ich ja oben, das Gewicht liegt sozusagen bei den Schülerinnen und Schülern. Da lerne ich was, ich entwickle mich selber weiter. Und das finde ich ja das Spannende. Ja? Und jeder Mensch ist anders. Dadurch gibt's nicht den vorherbestimmenden Kipp.
Sprung.
Waldenfels hat gesagt, beim Lehren legen wir das Gelingen des eigenen Tuns in fremde Hand. Das bedeutet ja auch, es braucht mindestens Vertrauen in das Gegenüber und vielleicht auch diese Ohnmacht auszuhalten, dass wir es gerade auch nicht wissen und wir wissen gar nicht genau, was als nächstes passieren wird.
Ja, das ist das Dilemma, das wir in der Schule als Lehrpersonen immer richtig und falsch beurteilen sollten, so wie es vorgegeben ist. Und dann gibt es eben nur das Richtig und Falsch der Lehrperson. Und sich einmal einzulassen oder davon abzugehen und sagen, jetzt geht's einmal genauer hinhören, zuhören. Ja? So wie ich das mit dieser Frage, die ich vorher in den Raum gestellt habe, wo ich selbst die Antwort nicht weiß. Oder ich habe zum Beispiel auch erlebt, dass an einer Schule am Morgen nicht begonnen wird, jetzt gleich wieder mit der Hausaufgabe auf Seite 24, sondern wo abwechselnd Schülerinnen und Schüler den Themeneinstieg organisiert. Ja, um überhaupt zu erfahren, wo stehen die überhaupt? Und daraus ergeben sich dann ganz andere Bedingungen der Resonanz. Und wie Sie schon richtig angedeutet haben, es geht immer um diese Beziehung. Ja? Und je stärker diese Beziehung auch vertrauensbasiert ist und nicht angstbesetzt ist, umso förderlicher ist die Voraussetzung, etwas lernen zu können. Ja? Das Problem ist, dass Angst vor Fehler machen und dadurch, das erleben viele Schülerinnen und Schüler noch, sehr stark das Lernen verhindert und nicht fördert. Das heißt, es geht tatsächlich darum, Vertrauen zu schaffen. Ich darf was sagen, wo ich noch gar nicht weiß, ob das richtig ist. Und aus Fehlern lernen ist das Grundprinzip jedes Lernens. Das fängt bei den Kindern an, wenn man sich's anschaut. Und je länger die Schule dauert, umso weniger traut man sich. Und ich merke das auf der Universität, dass Studierenden sich gar nicht trauen zu fragen, weil sie Angst haben. Das hätten sie eigentlich wissen müssen.
Ja, gerade habe ich eine neue Sportart angefangen. Eine, die ich überhaupt noch nie konnte. Und habe mich dieser Erfahrung ausgesetzt, wie es ist, etwas gar nicht zu können. Eine Erfahrung, die ich gerne vermeide. Ich mache gerne die Dinge, die ich gut kann. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie mich das emotional fordert, es nicht zu können, Angst zu haben, es falsch zu machen, von der Lehrerin korrigiert zu werden, wie unangenehm mir das war. Und das bedeutet, wenn ich Sie richtig verstehe, dass wir als Lehrkraft ja auch ein Stück Macht aufgeben. Also die Wippe, wenn ich die als Machtinstrument sehe, wer unten sitzt, hat gerade das Gewicht sozusagen, die Entscheidungsmacht auch zu sagen, was richtig, was falsch ist oder was als nächstes kommen soll. Und das Gegenteil wäre vielleicht die Beziehung. Wenn ich in Beziehung gehe, dass ich meine Machtposition als Lehrkraft ein Stück aufgebe.
Ja, das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Einerseits, weil es zeigt, wie wichtig Emotionen beim Lernen sind. Und die Emotionen werden sehr oft ausgeklammert. Weil auch in der Didaktik Lernen sehr stark kognitiv besetzt ist. Ich gehe immer vom ganzen Menschen aus. Learning is a total human activity, sage ich immer als Englischlehrer. Und darum bewegen wir uns dann auch oft im Raum, zum Beispiel beim Sprachenlernen, indem wir Sätze abgehen am Anfang, um ihnen den Rhythmus beizubringen. Das sind dann Sachen, die viel mehr bleiben, als wenn ich was auswendig lernen muss. Und das Zweite, die Macht, die sich ansprechen, ist die Frage, wir unterscheiden zwischen der Positionsmacht und der persönlichen Macht, also der Macht als Persönlichkeit. Und wenn ich natürlich mich auf die Positionsmacht als Lehrkraft Autorität beziehen muss, dann gehe ich immer wieder auf das Richtig und Falsch hinaus und lasse einfach bestimmte Sachen nicht zu. Und wenn ich auf meine Persönlichkeit als Macht gehe, dann zeige ich, ich kann damit umgehen, ich bin offen, ich fühle mich dadurch nicht entmächtigt sozusagen. Ich bringe ein Beispiel, als ich an einer Schule einen pädagogischen Tag begleitet hatte und gebeten hatte oder gefragt hatte, ob die Schülerinnen und Schüler auch mitmachen können als Gruppenvertretung. also Schülervertreterinnen und Vertreter, dann waren die einverstanden. Und dann kamen die Schüler zurück, als alle mit den Plakaten der Gruppenarbeit zurückkamen. Und auf dem Plakat der Schülerinnen und Schüler stand, Lehrer sind wie Dealer, die denken immer nur an den Spruch. Die Lehrpersonen waren so verärgert, dass sie gesagt haben, das war das letzte Mal, dass die Schülerinnen und Schüler dabei waren. Ja. Jetzt, was heißt das? Ja, das war nicht richtig. Und für mich, das wäre wieder Lehrseins. Ich bin sozusagen in meiner Positionsmacht in Frage gestellt worden. Und Lernseits würde heißen, neugierig zu sein. Was versteht sie überhaupt? Ist Stoff nicht wichtig? Dann merken die, jetzt geht die Wippe nach Lernseits. Wenn die das dann aus ihrer Sicht zum ersten Mal, dass die zuhören und nicht nur Fragen stellen, die wir beantworten müssen, die wir nicht selber gestellt haben.
Und wie ungerecht, erst zu fragen und hinterher die Antwort nicht zu mögen.
Genau, sehr richtig, ja.
Sie haben vorhin das Beispiel gebracht, als Sie Sprecher der Jury des Deutschen Schulpreises waren, wie Schulen ein anderes Verständnis von Lernen und Unterricht hatten. Jetzt würde ich gerne mal den Blick weiten. Wenn Lehrkräfte hier auch etwas zu lernen haben, dann bekommt ja Schule als lernendes System nochmal eine viel stärkere Bedeutung. Müsste dann zum Beispiel eine Schulleitung nicht auch so leiten, dass sie sagt, meine Lehrkräfte und ich, wir lernen hier auch täglich dazu und ich wende diese Wippe auch in meiner Tätigkeit als Schulleitung an?
Ganz wichtig, ja. Ich habe aus den Erfahrungen mit diesen erfolgreichen Schulen auch ein Forschungsprojekt gemacht und gefragt, was hier für die Schulleitung das Wichtigste ist, um sozusagen erfolgreich zu werden. Weil mich interessiert hat, warum sind diese Schulen so erfolgreich? Und die Schulleitung hat natürlich da eine sehr wichtige Funktion. Und da war es dasselbe Prinzip, nur ist die Wippe nicht zwischen der Lehrperson und den Schülern, sondern der Schulleitung und den Lehrpersonen. Ja? Ich habe sie gefragt, was das Wichtigste für sie ist. Und sie haben gesagt, eine Haltung, die den anderen die Möglichkeit gibt, den Lehrpersonen, sich ihrer Stärken bewusst zu werden und diese für die Schulen verfügbar zu machen. Aber es müssen die Schülerinnen und Schüler davon profitieren. Und dadurch haben sich dann in den meisten Fällen Diskussionen entwickelt, wie können wir das machen? Und es war immer wichtig, sich gemeinsam auseinanderzusetzen und eine Lernkultur zu schaffen, die ich in meiner Formulierung eine lernseitige Orientierung bezeichne. Und das war für mich immer sehr bereichernd, wenn ich den Austausch darüber erlebt habe. Und dann geht es natürlich schon auch um Vertrauen und Zutrauen und Zumut. Also was ich oft erlebe, und das habe ich auch selber in meiner Lehre an der Uni gemerkt, wir muten den Schülerinnen und Schülern oder Studierenden oft zu wenig zu. Dabei können die solche Potenziale haben, die weit über das hinausgehen. Ja? Und ich kenne eine Schule, die ich kennengelernt habe beim Deutschen Schulpreis. Da trauen die Lehrpersonen den Schülern zu, einmal im Jahr einen Tag die Schule zu übernehmen. Das heißt, die Lehrpersonen gehen auf Fortbildung und die Schülerinnen und Schüler, jemand ist Lehrperson X, jemand ist Schulleitung und so weiter und so fort. Und da höre ich dann oft als Reaktion, aber was ist, wenn hier was passiert? Ja. Also wenn ich schon immer von der Worst Case ausgehe, dann werde ich natürlich denen das gar nicht zutrauen, dass das überhaupt funktionieren kann. Und die lernen so viel, ja. Und hier geht es natürlich auch um Verantwortung. Die müssen lernen natürlich, was heißt es? Die älteren Schüler unterrichten die jüngeren Schüler, indem sie sich gemeinsam mit den Lehrkräften vorher abgesprochen haben. Und dann erleben auch die Schülerinnen und Schüler, wow, wir können auch unter anderen Bedingungen lernen. Ja, das ist nicht das, wenn die Lehrperson nicht da ist, dass wir plötzlich nichts mehr lernen. Ich habe als zweites Fach Sport und ich nehme immer das Beispiel beim Basketball. Man hat immer ein Standbein und ein Spielbein. Ja? Ich kann nicht immer nur am Spielbein bin, dann habe ich überhaupt keinen Halt. Aber die Lehrseitigkeit ist sozusagen mein Halt. Das ist mein Fachwissen, das ich habe, meine pädagogisch-didaktische Erfahrung. Aber dann nutze ich das Spielbein jetzt. Was verträgt überhaupt meine Schulklasse oder aus Schulleitungssicht meine Schule? Wie weit kann ich gehen? Und das kann mit kleinen Schritten beginnen. Und dadurch sind dann sehr viele Schulen immer weiter gekommen, bis zu einer Schule, die die Klassenräume abgeschafft hat, weil sie gesagt haben, wozu brauchen wir die?
Letzte Frage, Herr Schratz. Wenn wir so denken, dass Lernen und Lehren ein responsiver Prozess ist, dann müssen wir das in der Ausbildung beginnen. Welche Möglichkeiten sehen Sie zum Beispiel durch KI für die Ausbildung künftiger Lehrkräfte?
Ja, da sehe ich ganz große Chancen. Ich habe ja selber einen Digital Makerspace mitentwickelt, wo wir versuchen, die KI zu nutzen, um sozusagen aus der lehrseitigen in die lernseitige Haltung zu kommen. Und der große Vorteil der KI liegt darin, dass sie auf Zufallsprinzip basiert. Wir haben früher in der Lehrerausbildung Rollenspiele gemacht. Ja, ich habe sozusagen einen sogenannten schwierigen Schüler vor mir und die Studierenden, wir haben das gemeinsam angeschaut, haben das diskutiert. Die Schwierigkeit war, dass die Übertragbarkeit in die Praxis meistens nicht gegeben war, weil der eine Fall nie so aufgetreten ist. Ja. Und als Lehrperson bin ich ja immer mit Unabwägbarkeiten konfrontiert. Es passiert immer was Unvorhergesehenes. Und wenn ich nicht responsiv reagiere, dann nehme ich sozusagen die Routine, die ich darüber spulte. Ja. Und in diesem Digital Makerspace kriege ich 3 verhaltensoriginelle Schülerinnen und Schüler, die ich nur für mich gewinnen kann, wenn ich ihre Potenziale finde. Das ist wie ein Escape Room. Wir kommen gemeinsam nur raus, wenn sozusagen alle gemeinsam einer Lösungsorientierung arbeiten. Und im Rahmen dieser Arbeit mit KI kriege ich plötzlich mit, wie kriege ich überhaupt eine gemeinsame Beziehung zustande? Ja? Und das geht nur, indem ich lernseitig agiere. Und das finde ich das Faszinierende. Und da liegen noch große Chancen. So kann ich beispielsweise in einer Lehrveranstaltung nicht einen Vortrag mit 100 Studierenden über lernseitige Orientierung schaffen, sondern jeder Studierende ist mit diesen 3 Schülerinnen und Schülern konfrontiert, macht eigene Erfahrungen, alle machen andere Erfahrungen und wir tauschen uns darüber aus. Also damit deute ich nur an, was für Perspektiven wir damit noch haben.
Okay, KI nutzen, um mit Schülerinnen und Schülern besser in Kontakt zu kommen, um zu lernen, wie wir Beziehungen aufbauen und Potenziale finden. Vielen Dank, Herr Professor Schratz, über wie funktioniert eigentlich die Blackbox Lernen.
Danke für die Einladung und freue mich, wenn die Lehrseitigkeit in Zukunft immer stärker Tempo aufnimmt.
Das war Einfach Unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.